wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, egal wann du diesen Podcast hörst. Nimm dir ganz viel Zeit, nimm dir gerne hier eine Tasse Tee unter anderem oder auch ein Kaffee, wenn morgens ist, oder nimm dir Zeit und geh spazieren, während du diesen Podcast hörst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du den Podcast hörst, wie ich ihn mir damals gewünscht hätte, nämlich in den Therapien unter anderem. Mein Name ist Kenra Zwiefka, ich bin 43, nee, stimmt gar nicht, ich bin nicht mehr 43. Ups, ich bin 44 Jahre alt gerade geworden. Ist noch ein bisschen neu für mich. Und ich hatte 2018 eine Diagnose Brustkrebs. Und ich hätte mir damals so einen Podcast gewünscht, wo ich einfach nur bei der Chemotherapie auf On drücken müsste. Und ich hätte ganz, ganz viele Mutmacher-Geschichten gehört. Und daraufhin ist 2021 dieser wundervolle Podcast entstanden. Und wir haben mittlerweile schon über 200 Folgen. Wir feiern dieses Jahr das vierjährige Baby, hätte ich beinahe gesagt. Und es ist so, so schön, dass du heute dabei bist. Und ich habe mir natürlich auch wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen, denn ohne meine Gäste gäbe es gar nicht diesen Podcast. Denn es gehören natürlich immer die Menschen dazu, die ihre Geschichte da erzählen, vor allem auch. Und heute ist es die liebe Steffi. Und Steffi ist unter anderem zweimal an der Diagnose Brustkrebs erkrankt, nämlich einmal 2014 und einmal 2021. Und da wurde eben auch das Gen BRCA1 unter anderem auch entdeckt. Wir sprechen heute über verschiedene Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, als Steffi so ein bisschen ihre Vorstellung gesprochen hat, unter anderem Team Lebensheldin, wo ich unter anderem ja auch seit 2018 ja Social Media sehr, sehr lange Zeit gemacht habe, mich dann so ein bisschen zurückgezogen habe, weil dann auch andere Projekte auf mich gewartet haben. Und unter anderem aber auch die liebe Silke mich zu Discovering Hands gebracht hat, wo ich ja heutzutage auch Moderatorin bin, aber auch durch Angelika, wo ich zu Noeli gekommen bin und wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich für diese wundervollen Unternehmen arbeiten darf. Und ja, dementsprechend hören wir gerne ein bisschen mehr heute auch über Lebensheldin, was gerne die Steffi auch erzählen kann, aber auch vor allem über das Thema Depressionen, Fatigue, Erwerbminderungsrente, aber auch ihren eigenen Seelenweg. Und mehr will ich eigentlich hier gar nicht verraten, weil es geht ja gar nicht heute um mich. Es geht ja heute um dich, liebe Steffi. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du dir heute vor allem auch die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Möglichkeit. Ich freue mich und wie du angesprochen hast, den Podcast als Mutmacher gerade während der Chemo hätte ich mir auch gewünscht. Super, dass es das gibt und ja, freue mich heute auch meine Geschichte teilen zu dürfen.
Sehr, 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 sehr gerne, liebe Steffi. Lass uns ein bisschen zurückgehen in die Erstdiagnose bei dir. 2014 habe ich mir hier aufgeschrieben, aber vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, die Zuhörer auch mitnehmen, ob irgendwie vorher auch schon irgendwas bemerkt hast, ob du selber den Knoten ertastet hast, ob es irgendwelche Veränderungen gab. Erzähl doch mal ein wenig.
Genau. Also ich habe ihn tatsächlich selbst ertastet. Man muss dazu sagen, ich war mit dem Thema Brustkrebs vorher vertraut, nicht aus eigener Geschichte, sondern bei mir in der Arbeitswelt gab es bei mir mehrfach im Team schon Frauen, die auch Brustkrebs vor mir hatten.
Oh, krass.
Und ich da einfach diesen Leidensweg, diese Geschichte schon miterlebt habe. Und die waren aber alle, ich sag mal, 45, 50 aufwärts. Habe ich natürlich mit meinen damaligen 27 Jahren nicht damit gerechnet. Und wie es aber dann so der Zufall war, also ich habe mich tatsächlich nie regelmäßig abgetastet, sondern in dem Moment war irgendwie das Gespür da und war unter der Dusche und dachte mir, es fühlt sich anders an. Habe das dann auch gleich der einen Kollegin erzählt und die so, geh zum Arzt, geh sofort zum Arzt. Und ich bin sehr dankbar, weil es wirklich noch ganz frisch war und er auch hochaggressiv war, dass ich gleich den Mut zusammengefasst habe und auch zum Arzt gegangen bin. Mhm. Und damals hieß es gleich, sie sind so jung, das wird was Gutes sein. Im Nachgang wissen wir, das Beste, die wir zweimal nachgucken lassen und vielleicht sogar auf eine Biopsie bestehen. Man kann da echt, desto früher es gefunden wird, so viel machen. Und ja, deswegen bin ich noch hier und ich bin dankbar. Genau.
Wow. Super, super schön. Also auch jetzt schon die Worte, was du erzählst, unter anderem, dass du dankbar bist, dass du eben auch noch hier sein darfst. Das ist schon alleine so eine wertvolle Erkenntnis, die natürlich auch nicht jeder von uns hat, weil viele sehen ja auch eine Krebsdiagnose als einen Kampf an, unter anderem.
Ja.
Ich habe so ein bisschen ja auch deine Geschichte so ein bisschen mitverfolgt und habe gesehen, dass es bei dir unter anderem ja auch anders war. Sonst wärst du natürlich auch nicht zur Lebensheldin gekommen. Entschuldigt bitte, mein Mann kommt gerade nach Hause. Unser Hund dreht gerade durch, falls man das jetzt hier hören kann. Das ist eine Live-Aufnahme. Dementsprechend kann ich da leider nichts für. Liebe Steffi, wie war das damals, als du deine Diagnose bekommen hast? Mit 27 hat man natürlich gerade ganz andere ja, Interessen dann vor allem auch, steht wahrscheinlich auch ganz woanders und magst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das damals für dich so war?
So, tatsächlich war ich gerade, ich nenne es mal in der Blüte meines Lebens, karrieremäßig gut unterwegs, war gerade mitten im Studium, was ich neben der normalen Hauptarbeit noch gemacht habe. Und tatsächlich, ja, war es spannend, weil ich zu der Zeit, wo ich das Biopsieergebnis bekommen habe, gerade auf dem Lehrgang war. Das sind immer so 14-tägige Blocks. Und ich sage dann noch zu den zwei Mädels, mit denen ich befreundet war, ich bekomme jetzt ein Ergebnis, wird aber eh gut sein. Ich komme später wieder und dann trinken wir erst mal ein Bier. Ja,
Cool.
und aus dem ich komme wieder und wir trinken ein Bier war leider dann nichts, sondern kam ein Mädels, ich muss euch leider sagen, ich komme heute Abend nicht mehr. Von daher ist es sehr ein traumatisches Erlebnis, was ich hatte. Es wurde dann der Spind aufgeknackt und mir die Sachen am nächsten Morgen gebracht. Und
Oh.
ich wollte es einfach nicht wahrhaben, tatsächlich. Ich war auch ganz am Anfang voll so, ah, vielleicht kann ich irgendwie das Studium zumindest noch. Also da war einem gar nicht bewusst, was da so passiert die nächsten Monate. Genau. Und von daher damals in der Partnerschaft auch gewesen, den dann angerufen, der war von der Bundeswehr her in einer anderen Stadt, hat alles stehen und liegen lassen, ist gekommen. Und ja, dann ist ja erstmal wie so ein Schock. Dann kommt irgendwann so dieses Okay. Und dann tatsächlich, ich wusste von Anfang an, ich ziehe das durch. Also bei mir war auch klar, es kommt gleich mit Chemo und man versucht erstmal Brust erhalten, das Ganze zu machen. Und habe da meine volle Energie reingelegt und wusste aber von Anfang an, ich ziehe es durch und es wird sich lohnen. Und so war es dann auch.
Hast du dir mal überlegt, wo damals schon diese Erkenntnis herkam? Also, dass du von Anfang an eigentlich auch wusstest, hey, ich schaffe das, ich ziehe das durch, ich mache das jetzt, alles wird gut.
Also, man sagt mir nach wie vor schon immer nach, dass ich so sehr lebensfroh bin, und guter Dinge bin. Ich glaube, was mich sehr unterstützt hat damals, war einfach die Geschichten von den Kollegen. Und ich bin beruflich in der Krankenhausabrechnung tätig gewesen bei einer Krankenkasse. Heißt, ich habe eigentlich jahrelang die Fälle gesehen, die Krankenhausaufenthalte. Und natürlich schaut man dann auch mal dahinter, wie alt
Na
sind
klar.
die, wie ist so der Weg nach ein paar Jahren. Und ich glaube,
Absolut, klar.
dadurch hatte ich ganz anderes Wissen, auch das Medizinische. Ich wusste schon, was ist eine Chemo, ich wusste, was ist eine Bestrahlung. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach mich verlassen auf das, was mir dann die Ärzte empfehlen. Und das Wichtigste war trotzdem für mich, dass man nicht aufgibt, dass man sagt, okay, ich gehe den Weg. Und ich glaube, wenn man die Lebensstärke von Anfang an durch die Therapie nimmt, fällt vieles leichter, weil man dann doch einfach noch weiß, wofür mache ich es und sich nicht aufgibt. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste.
Ja, richtig. Also du hast dann also in dem Sinne das volle Programm gehabt, also mit Chemotherapie, Bestrahlung, brusterhaltend operiert, oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Wie hast du das alles so verkraftet, körperlich, aber vor allem auch seelisch?
Zu der Zeit hatte ich körperlich tatsächlich bei meiner Erstdiagnose wenig Probleme. Ich bin aber auch während der Chemo so fit gewesen, dass ich zumindest in den guten Wochen auch wirklich aktiv Sport weitermachen konnte. Ich habe viel mich auch mitgeteilt in meinem Freundeskreis von Anfang an. Also ich bin nicht in diese Verdrängung, sondern ich habe auch wirklich versucht, viel zu erzählen. Allerdings weiß ich heute, dass viel Verdrängung da war. und die Seele eigentlich gar nicht hinterhergekommen ist und auch meine Psyche gelitten hat, was ich so nicht gemerkt habe und heute jetzt erst weiß.
Okay.
Weil tatsächlich bei mir nach der Ersterkrankung so ein Vollgasmodus, Ablenkungsmodus dann eingetreten ist. So, jetzt hole ich alles auf, jetzt lasse ich es krachen und bin halt ganz, ganz bis gar nicht in diese Ruhephasen gegangen, wo die Verarbeitung ja eigentlich erst nach dem ganzen Marathon stattfindet. Ja.
Da sagst du ja letztendlich auch was, weil das ist ja vorher, so wie du es ja auch sagst, ist man ja eher komplett getaktet. Also man geht durch die Therapien durch, man hat jeden Tag komplettes Programm, also wirklich von Beginn an der Diagnose bis eigentlich dann, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, unter anderem auch. Und da bist du ja auch komplett getaktet. Und das ist ja auch immer so ein Schutzmechanismus, finde ich auch. Und wenn du dann aber diese ganzen Therapien durch hast, wenn du dann eben auch zur Ruhe kommst. Also viele kommen ja dann zur Ruhe, wenn unter anderem auch die Bestrahlung vorbei ist, die Operation vorbei ist, wenn es zum Beispiel dann auch in die Anschlussheilbehandlung geht, unter anderem, ne, dass man da eben runterfahren kann. Und da macht es dann oftmals ja auch erst hier so oben Klick, was ist denn jetzt so in den letzten Monaten, Wochen eigentlich passiert. Und da fängt man wirklich erst an, drüber nachzudenken. Und viele rutschen natürlich dann auch in dieses schwarze Loch rein, oder?
Korrekt.
Das höre ich fast bei jeder Zweite.
So. Mhm. Ja, ich vergleiche es immer mit der Maus, die einfach gejagt wird und pumpt und rennt und rennt. Und man vergisst aber dann, wenn die Katze weg ist, dass man nicht mehr rennen muss. So ist es mal mein Bild. Und es dauert auch. Heute weiß ich auch, das ist ein Prozess. Die Zeit muss man sich nehmen. Ich glaube auch, dass mit meinen 27, 28 das damals gut war, dass ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel wusste wie heute. Trotzdem eben immer wichtig, sich die Zeit zu nehmen und auch alle Emotionen zuzulassen, die zu einem Traumaverarbeitung einfach gehört. Und Krebsdiagnose ist nun mal ein Riesentrauma. Und das ist das, was ich wirklich jedem mitgeben kann. Auch keine Sorge haben vor diesem Loch oder vor diesen, es kommt dann Wut, es kommt dann Trauer. Und das ist ganz, ganz wichtig auch zuzulassen.
Ja. Absolut. Als dann die Therapien erstmal so zu Ende waren, da war es dann erstmal so, dass zwischen 2014 und der nächsten Diagnose 2021 alles gut war. Du warst regelmäßig bei den Nachsorgeuntersuchungen, wahrscheinlich erst alle 3 Monate, alle 6 Monate, musstest du eben auch eine Antihormontherapie machen. Mhm.
Also ich habe brusterhaltend damals die OP gehabt und war komplett Remission. Also es war wirklich kein Restgewebe mehr zu finden. Ja. Dementsprechend hatte ich die ganz normalen Nachsorgen und habe aber Tamoxifen, also das Antihormon, für 5 Jahre genommen. Und nach 7 Jahren ist dann der zweite Tumor entstanden. Allerdings auf der anderen Seite, also die andere Brust war betroffen. Das heißt, es war kein Rezidiv, sondern es zählt einfach als neue Diagnose.
Oh, krass.
Und war auch von den Hormonen her, also meine Rezeptoren waren sehr wenig hormonabhängig. Dementsprechend hat man auch gesagt, die 5 Jahre reichen vollkommen. Unter denen habe ich sehr gelitten. Also die Tamoxifen-Therapiezeit war nicht schön. Ich gebe auch da nicht den Grund, dass es wiederkam, weil das Tamoxifen abgesetzt war. Ich bin mir sicher, das sind andere Gründe und darüber denke ich auch gar nicht nach. Und trotzdem ist gut, die 5 Jahre auf jeden Fall zu machen, die mir auch empfohlen worden sind. Genau.
Ja klar, gerade wenn man eben auch so jung ist dann und wenn man dann auch die Ärzte dann auch einem das dazu raten, Tamoxifen zu nehmen, ist es natürlich auch immer seine eigene Entscheidung dann eben, ne, das Ganze dann vor allem auch durchzuziehen und dann aber auch ja mit diesen Nebenwirkungen dann versuchen zu leben, dann eben auch gut möglich dem Ganzen dann eben gerecht zu werden. Gibt es in dieser Zeit von 2014 bis 2021 noch eine bestimmte Lebenssituation zum Beispiel auch oder auch verschiedene andere Dinge, die du gerne mit anderen teilen möchtest? Was ist danach so passiert? Das ist ja eine große Spanne. Wir können jetzt natürlich nicht über 10 Stunden hier erzählen.
Nee. Ich glaube, ich habe tatsächlich 1, 2 Punkte, die gerade in dieser Zeit dazwischen vorgefallen sind, die wichtig sind.
Gerne.
Wir wissen alle, es ist auch in die Zeit der Corona-Krise reingefallen, das Ganze. Und also mein Leben war eigentlich, nachdem ich wirklich krebsfrei war und vor allen Dingen nach diesen 5 Jahren, wo dann wirklich auch keine Kontrollen mehr anstehen, man ist überall als geheilt, der GDB fällt weg, habe ich mich so unsterblich gefühlt, wie schon lange nicht mehr. Und habe auch gar nicht mehr an den Krebs gedacht und hatte viel schon doch verarbeitet und bin aber dann in eine riesengroße Gefahr reingeraten. Und zwar war es bei mir so, dass ich extrem viel Arbeit. Das war bei mir so ein noch mehr, noch schneller, Überstunden ohne Probleme, sich dadurch auch verlieren und eigentlich auch diese Sachen, die wichtig sind, wie Auszeit, mal Sport, Ernährung, wurde immer schlimmer. Und dann kam Corona. Wir haben unsere Abteilung auch zugesperrt, weil wir den ersten Fall bei uns selber in der Abteilung hatten. Und ich war zu der Zeit dann Teamleitung. Also da bin ich auch noch die Karriereleiter hoch, habe immer mehr die Verantwortung für andere getragen. Und heute weiß ich, dass ich in der Zeit komplett mich vergessen habe. Also wirklich funktioniert und für die anderen. Dann kam Lockdown, die Phasen. Ich habe zu der Zeit alleine gelebt, aber war in einer Partnerschaft. Und dann kam so, okay, jetzt bist du zu Hause. Du kannst dich nicht ablenken. Du kannst auch nicht mehr arbeiten und das nicht. Also es kamen so Phasen und dann ging der Kopf los. Und da ist dann auch eine Depression eben gekommen. Ich glaube, die hatte ich schon länger und habe es nicht gemerkt. Weil ich dann auch tatsächlich jetzt weiß, ich war schon lange nur noch im Funktionieren, nicht mehr im Leben, nicht mehr im Fühlen. Und das war mit eine schwere, schwere Phase und kurzum, ich glaube auch, dass deswegen die zweite Notbremse, so nenne ich sie immer, einfach dann der Punkt war, wo die gesagt haben, mein Körper, so, du gibst keine Ruhe, dann tue ich das jetzt für dich und hole dich wieder ab. Ja. Also so kann ich es beschreiben, so fühlt sich's heute an und auch dafür bin ich dankbar und sehe es wirklich nochmal als gut, jetzt habe ich keine 2 Chancen, ich habe jetzt meine 3. Chance. Und nutzt die gerade und man weiß heute viel eher auch, wann man wieder aufpassen muss. Also ich kann mich sehr gut reflektieren, höre auf meinen Körper so gut wie schon lange nicht mehr. Und es darf jetzt auch so bleiben.
Wow, total schön. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie das damals war? Also es war 2021, wir hatten mitten Corona unter anderem, du hattest ein riesengroßes Stresspensum. Hast du auch noch warst du auch noch weiterhin bei der Krankenkasse beschäftigt?
Ja.
Aha, okay, gut. Dann dann hattest du ja da unter anderem mehr zu tun, wie es eigentlich gar nicht geht, würde ich mal so behaupten. Und
habe Corona live erlebt anhand der Fälle plus noch die eigene Abteilung. Also von daher, da ist auch im Kopf viel passiert, ne? Die ganzen Ängste. Klar, und du siehst ja nur, ich habe ja nur die schwersten Geschichten eigentlich in dem Moment gesehen. Plus dann noch fürs Team da sein und aber die eigenen Ängste, die hatten keinen Raum und ich hatte auch Angst. Und das war so dann auch der Kampf. Andere haben gesagt, Corona gibt's nicht. Ich hatte jeden Tag die Rechnungen und habe das gesehen. Das war eine sehr anstrengende Zeit und es ist im Nachgang auch klar, was ich da für einen Konflikt jeden Tag auch mit mir getragen habe und die Rolle, die ich gespielt habe. Und ja, es war einfach nicht gesund. Ja.
Absolut gar nicht. Also da ist ja klar, dass da in irgendeiner Art und Weise etwas passiert, ob es jetzt eben eine Krebsdiagnose ist, ein Burnout, Depression, verschiedene Wege dann eben. Ne? Das ist eigentlich ja schon vorprogrammiert. Also
ist so, ja.
Der Körper kann irgendwann einfach nicht mehr und es muss was passieren, damit du aufwachst dann unter anderem.
Genau.
Ja, es muss halt so ein Paukenschlag dann nochmal kommen, damit du dem Ganzen dann eben auch ein Ende setzt.
Richtig.
Und dann dich nicht mit anderen Themen auseinandersetzt, sondern eben dann eben mit deinen eigenen Themen dann vor allem auch. Wie war das? Weil du hattest gesagt, es ist ja auch ein, also es ist BRCA1-Gen unter anderem auch gewesen. Hast du es auch dieses Mal wieder selber ertastet oder wie war es diesmal?
Ja, also tatsächlich auch beim zweiten Mal habe ich zum einen wieder was ertastet und auch eine Hautveränderung festgestellt. Es war an meiner alten Portnarbe wie so eine allergische Reaktion sah das aus und dachte mir, 7 Jahre, also da kann jetzt eigentlich auch nichts mehr sein.
Okay.
Und habe dann auch was ertastet und ich weiß noch genau meinen Satz zu meinem Freund, den ich heute noch habe, damals, es fühlt sich genauso an wie damals. Ich wusste sofort, es ist es wieder. Also das war in dem Moment, habe ich gar nicht mehr so ungefähr zum Arzt gehen brauchen. Und auch da wirklich, ich habe intuitiv hingelangt. Das hat sich wieder angefühlt wie so ein Muskelkater, wie so ein, da ist was. Und man, so wie wenn man was am Zahn hängen hat, dann ist man immer wieder dran.
Ja, immer wieder.
Und so war das an der Stelle. Und auch da sage ich, hey, Gott sei Dank ist es die Brust, wo man gut selber auch alles ertasten kann und fühlen kann. Man kennt ja doch seine Brust, auch wenn man immer wieder mal irgendwelche Knubbels und so hat, wusste ich, das ist wieder anders. Und das hat sich eins zu eins so damals wieder angefühlt. Und hat sich dann auch bestätigt.
Okay, krass. Wie war das für dich, als du jetzt als du dann eben erneut die Diagnose bekommen hast? Und das sind ja ganz andere Therapieabläufe. Es ist ja so, dass wenn du dann eben das erste Mal brusterhaltend operiert worden bist, eine Antihormontherapie gemacht hast, dann wurden wahrscheinlich auch die Chemotherapien, denke ich mal, umgestellt, weil normalerweise ist ja so, dass kein Körper jetzt ja noch durch, wenn er 2014 schon durch diese ganzen krassen Chemotherapien durchgegangen ist, stellt man dann ja bei der Zweitdiagnose auf jeden Fall die Therapien auch um. Wie war das bei dir?
Genau, also so war es bei mir auch. Ich wusste von Anfang an, der Ablauf wird ein bisschen anders sein. Habe da aber auch noch nichts von dem Gendefekt erfahren, aber darin hat man mich dann sofort auch hingebracht und gesagt, lass dich testen. Jetzt halt so jung und jetzt zum zweiten Mal. Die Ärzte haben schon eigentlich den Arsch drauf verwettet, dass es ein Defekt sein wird und entweder einer, der schon bekannt ist oder was Unbekanntes. Und es war auch nie was bekannt in der Familie. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, von der Therapie her, also der Ablauf war tatsächlich anders. Man hat auch wieder mit Chemos gestartet, allerdings mit anderen als zuvor. Also die EC, die ich beim ersten Mal hatte, die Blocker, sage ich mal, durfte nicht gegeben werden. Und ich habe dann, ich glaube, Carboplatin bekommen. Und es waren kürzere Intervalle als beim ersten Mal, aber dicker. Also ich muss tatsächlich sagen, zurückerinnert war meine ersten Chemotherapiephasen harmlos. Natürlich war man müde. Ich hatte aber nie mit Übelkeit oder so zu kämpfen. Und bei den zweiten hatte ich immer so massive wie Gliederschmerzen, die durch die kompletten, also bis zu den Beinen und teilweise Tage, wo mir schwer gefallen ist zu laufen. Das war wirklich also ganz, ganz komisch zu beschreiben, so wie wenn man eine Grippe hat, wo man so Grippesymptome und der Körper so. Und das hatte ich immer ganz stark in der ersten Woche tatsächlich. Und von daher war das diesmal im Vergleich zum ersten Mal für mich kein Zuckerschlecken. Ich fand wirklich die ersten Chemos damals, zumindest was ich heute weiß, Stichwort Verdrängung und ein bisschen Schutz natürlich auch.
Absolut.
Aber ich konnte da keinen Sport jetzt machen. Ich konnte auch so, also ich konnte alles nicht mehr. Und dementsprechend habe ich auch viel mehr in der zweiten Therapie insgesamt gelitten. Sowohl psychisch als auch der Körper, der nicht mitgenommen wurde. Ich war einfach nur so ein Funktionmodus. Und ja, und dann kam ja eigentlich dann das Letztendliche, dass das Thema aufkam, okay, ich habe den Gendefekt. Was machen wir? Und dann war klar, so, jetzt kommen die Brüste ab.
Ja.
War für mich von Anfang an klar. Ja. Ich habe mich dann auch so entschieden, dass ich dann auch mit Brustwarzen weg, die jetzt halt super schön tätowiert sind, kann ich auch nur empfehlen. Also das gibt da so tolle Möglichkeiten heutzutage. Und ja, also die Phase, ich habe Expander bekommen hinter dem Brustmuskel, wo ich über mehrere Monate mit Kochsalz erstmal mehr oder weniger aufgeblasen wurde.
Wow, okay.
Dann final die Kissen zu bekommen, also auch nochmal eine harte Zeit, weil jedes Aufblasen einen Druck verursacht hat. Es hat sich hart angefühlt, es hat gedrückt, die Dinger waren ja auch nicht angepasst an den Körper. Und ich habe mir gedacht, ich weiß, wofür ich es mache. Es wird ein super Ergebnis und ich werde mich danach wohlfühlen. Und so ist es auch. Also ich kann wirklich sagen, die Brust, die als zweites erkrankt war, die ist top. Und natürlich ist allerdings die erste, die auch bestrahlt ist. Wir wissen alle, dass Bestrahlung auch wirklich viele Schäden mit hinterlässt im Gewebe. Die ist einfach etwas, ja, härter, es fühlt sich nicht so leicht an. Ich habe viel mit Lymphflüssigkeit zu kämpfen, bin deswegen auch immer noch in der Lymphdrainage. Aber es ist nur das und ich fühle mich wohl. Mir war auch wichtig, ich habe auch gesagt, ich möchte einen Brustaufbau. Es war ein guter Schritt und ja, einfach ein Risiko weg.
Ja, du bist ja auch noch mega jung, ne? Also wenn man eben auch mit die erste Diagnose mit 27 hatte und die Zweitdiagnose, glaube ich, mit, jetzt muss ich kurz, muss
34
ich kurz
dann,
mal,
ja.
Genau, ja, mit 34, das ist ja, es ist ja überhaupt noch kein Alter und dann ist es ja klar, dass man dann eben auch noch gerne Frau sein möchte und dann eben auch noch, vielleicht auch später noch Mama oder was auch immer, dass man da eben auch noch eine schöne Brust dann aufgebaut haben möchte, ist ja eigentlich völlig legitim dann unter anderem auch. Wie war das für dich, als diese Diagnose dann kam? Hast du dir eigentlich schon gedacht, okay, alles klar, ist ja logisch, dass ich jetzt eine nochmal eine Diagnose bekomme? Oder war das irgendwie anders als jetzt 2014?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, war es für mich gar nicht klar. Ich habe gedacht, ich bin safe mein Leben lang.
Superwoman.
Ja, auf der anderen Seite, heute rückwirkend, sag ich nur, man soll aufpassen, was man sagt oder denkt. Stichwort manifestieren. Ich weiß, ich habe meinen Partner, den ich kennengelernt habe, zwischen der ersten und der zweiten Diagnose sehr, sehr am Anfang von unserem Beziehungsstatus schon von meiner Erkrankung erzählt, die ich hatte. Und habe damals schon den Satz gebracht, es kann nicht ausgeschlossen sein, dass es nochmal kommt. Also tatsächlich habe ich da schon den Satz in den Mund genommen. Hätte ich es mal nicht. Und zweites Thema, was mich immer wieder getrieben hat, ich habe eigentlich, seitdem ich denken kann, wahnsinnig immer den Wunsch gehabt, einen Hund zu haben. Und habe immer gesagt, es geht nicht mit Vollzeit und es geht auch so nicht. Und auch nach meiner Krankheit, jetzt musste ich erst mal wieder arbeiten und Studium nachholen und alles. Und meine Kollegin, die den Brustkrebs vor mir hatte, hat sich einen Hund geholt. Die wollte nie Hunde. Und sie sagt, oh Steffi, es war das Beste, was ich habe machen können. Und ich habe die so richtig angesteckt mit meiner Hundeliebe. Und tatsächlich habe ich auch da einmal den Satz gebracht, naja, wenn ich nochmal krank werde, jetzt weiß ich ja dann, wie eine Chemo abläuft und dass ich Zeit habe, dann hole ich mir einen Welpen. Ja. Was ist? Ich habe jetzt meinen Hund. Stichwort manifestieren, scheinbar kann ich das sehr gut. Vielleicht hat man auch, ich glaube, man trägt doch unterschwellig den Gedanken, die Ängste und die Sorgen doch mit. Und das ist mir jetzt auch erst bewusst, gerade desto lauter ich gesagt habe, mir passiert doch eh nichts mehr, weil ich eigentlich so klein mit tut in vielen Situationen. Genau.
Oh, krass, okay. Als du dann eben die Therapien dann durch hattest, ist es so gewesen, dass du dann dir schon auch direkt überlegt hast, Mensch, ich möchte jetzt gerne das öffentlich machen, ich möchte gerne mehr darüber sprechen. Wie war der Austausch 2014 zu 2021? Also 2014 gab es ja kaum Social Media, das hat sich ja in 2021 nochmal komplett gedreht, genau. Wie war das für dich damals im Gegensatz zu heute?
Also bei mir war es so, 2014 hätte ich es mir gewünscht, dass es anderen Austausch gibt. Das Einzige, was angepriesen wurde, waren Selbsthilfegruppen. Da habe ich dann aber schon von einer gehört, dass das mehr Kaffeeklatsch ist, von Omas,
Ja,
die schon
super.
80 Jahre sind und so. Und ich habe
Ja,
mich einfach
der
so
Klassiker.
jung gefühlt und ich war auch in Nürnberg, also die Ärzte haben gesagt, ich war mit die Jüngste überhaupt, also ich war der Sonderfall und ich wollte mich und konnte mich nicht mit 80-jährigen Frauen vergleichen.
Nein.
Und das war so, naja, ich habe auch immer wieder den Satz gehört, du bist ja jung, du brauchst es nicht. Doch, das sind ganz andere Themen. Da ist das Stichwort Weiblichkeit, Sexualität nochmal was anderes.
Kinderwunsch.
Genau. Und tatsächlich, also da hatte ich nur die Kollegin, die das eben vorher hatte, mit der habe ich mich ein bisschen während der Krankheit ausgetauscht. Und 2021 war es dann, da gab es dann zum Glück schon auch Social Media und andere Möglichkeiten. Und mir war von Tag 1 klar, ich werde meine Geschichte diesmal veröffentlichen. Da habe ich noch gar nicht gewusst, was für eine Community es gibt und auch mittlerweile, das ist ja der Wahnsinn und wunderschön. Ich habe dann eine Kollegin kontaktiert, die auf Insta sehr aktiv war zu der Zeit schon. Ich war halt immer so die zweimal im Jahr mal was kurz hochladen und habe die so einfach um Hilfe gebeten, dass sie mir ein bisschen vielleicht Tipps gibt, wie ich das Ganze mache. Und die hat es dann sofort unterstützt.
Ach,
Und
cool.
tatsächlich, also es war am Anfang, war eigentlich mein Insta-Profil eher so wie ein Tagebuch. Ich habe einfach die Leute mitgenommen. Es hat sich für mich einfach erstellt. Ich konnte allen mitteilen, auch unter anderem Freunden, wie gerade mein Stand ist. Natürlich hat nicht jeder alles gesehen, ne? Aber ich
Na
habe schon
klar.
sehr offen auch gezeigt, auch die
Ja.
schlechten Phasen.
Ja, ist auch wichtig, natürlich.
Dann wurde es immer mehr zu einer Plattform, desto mehr ich gewachsen bin, auch in die Therapien fortgeschritten war, hat sich eine riesen Community aufgemacht. Man hatte Zuspruch von denen, die schon weiter waren. Und irgendwann wurde man aber zum Mutmacher für denen, die am Anfang standen, die mir dann geschrieben haben, so Mensch, du hast doch schon deine Brust-OP gehabt, erzähl mal und was packe ich ein? Und das war so schön einfach, weil man ist damit gewachsen, auch geheilt im
Ja, na
Moment.
klar.
Und man wusste, hey, den Weg sind schon so viele gegangen und ich tue aber jetzt auch wieder was Gutes für andere. Und das hätte ich gebraucht damals schon. Also es hat mir einfach jetzt bei der zweiten Diagnose gut getan. Und finde es mega, was da mittlerweile alles schon wirklich ist. Sowas wie Podcasts und so, war ja damals alles noch null. Ich fand es auch immer wichtig, mit dem Thema offen umzugehen. Also von Anfang an, Freundeskreis, Bekanntenkreis, ich habe auch das so aufgeklärt. Und man darf es nicht mehr stillschweigen. Es ist nun mal überall, wo man hinschaut, gibt es
Natürlich.
Krebserkrankungen, es gehört dazu. Und desto mehr wir aufklären und aber auch die Ängste nehmen, desto mehr können wir da alle zusammen erreichen.
Total. Also gebe ich dir zu 1000% auf jeden Fall recht. Und dann hast du also dir gedacht, okay, du möchtest jetzt auch gerne etwas anderes tun. Stichwort Lebensheldin. Magst du da mal ein bisschen von erzählen?
Also ich habe, wo es dann so in die Heilungsphase ging, die Akuttherapiephase vorbei war, immer mehr so ein Gefühl gehabt, ich bin unruhig, es fehlt was, Mensch, weiß nicht. Und dann war es tatsächlich der nächtliche Gedankenblitz. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Also tatsächlich aufgewacht, konnte dann nicht schlafen, nehme mein Handy in die Hand und stolper über die Lebensheldin-EV-Seite und scrolle aber auch gleich zu dem Moment, wo der Aufruf ist, wir suchen Mentorinnen. Und dann wird halt ein bisschen beschrieben, bist offen, kommunikativ, motivierst du gern andere. Und ich habe das durchgelesen und dachte mir, ja. Und in Nürnberg gab es keine Gruppe. Und ja, geil. Ich nehme jetzt das wirklich und ich glaube, das ist genau das Richtige. Das will ich machen und habe mich dann beworben für die Mentorbildung zu der Zeit. Das sind immer so Blockausbildungen, wo einfach mehrere Frauen in ganz Deutschland dann ausgebildet werden. Oder ich glaube, sogar Österreich ist mittlerweile auch dabei. Genau. Ja, und dann war das sehr spannend, weil ich nämlich irgendwann dann auf den Lebensheldinnen, ich habe denen dann gefolgt und Insta und alles gesehen habe, dass die Mentorin-Ausbildung gestartet hat und ich war nicht dabei. Und war schon so, okay, erstmal so ein bisschen enttäuscht, schade, dann aber gut, sollte nicht sein. Das ist so mittlerweile auch meine Einstellung.
Ja,
Habe
genau.
aber denen nochmal geschrieben, so ist denn meine Bewerbung untergegangen. Ich habe halt nicht mal auch eine Rückmeldung bekommen. Und dann war es so, dass die Antwort einfach im Spam gelandet war. Und ich war mit drin. Und dann hat man mich noch mit dazu. Und dann habe ich die Ausbildung als Mentorin mitmachen können. Mhm. Habe jetzt mittlerweile sind es 1,5 Jahre tatsächlich eine feste Gruppe in Nürnberg. Ich habe Stammmädels dabei, Stammpowerfrauen vom Tag 1, die heute noch dabei sind.
Oh, wie toll.
Und ich liebe einfach das Konzept. Das ist genau das, wo da anpackt, wo wir vorhin gesagt haben, das Loch, dieses danach, Hilfe, wohin, was mache ich? Und auch, dass der Fokus nicht auf dem Krebs nur liegt, weil es einfach was ganz anderes ist für die Heilung, wenn man sich schöne neue Geschichten erzählt und die Power rauslässt und nicht mehr in das Vergangene und in die, ich sage jetzt mal, harten Phasen zurückgeht. Ja. Und ja, eine Community dann auch noch in Präsenz. Also ich mache die Gruppe in Präsenz, ist halt nochmal was ganz anderes. Ja. Wir können uns so austauschen, wir können uns umarmen, es wird zusammen gelacht, geweint, getanzt. Und ich liebe es und ich gehe auch total in der Rolle auf. Also ich merke so, boah, was steckt da in mir? Wo hat es die ganze Zeit geschlummert? Im Vergleich zum Krankenkassenjob ist das halt mal ein komplettes Gegenteil.
Natürlich.
Und ja, darf ruhig mehr davon jetzt zeigen, weil es fühlt sich für mich gut an.
Ach so, so schön. Ja, und auch, dass du dir dass du dich getraut hast, dich bei Lebenshelden zu melden, eben auch die Mentorinnen-Ausbildung zu machen, um eben anderen Frauen dadurch dann auch Mut, Kraft und Hoffnung zu schenken, Empowerment dann eben auch zu schenken, gerade. Und dass es eben auch so wichtig ist, nicht über die Krankheit zu sprechen, sondern eben ja über den Heilungsweg dann vor allem auch zu sprechen dann, ne? Und das ist ja das, was Lebenshelden absolut ausmacht und wo sie ja auch einzigartig für sind, wo sie einzigartig für stehen, natürlich auch in Deutschland, dass es eben um die seelische Verarbeitung dann eben auch geht, um die seelische Heilungsreise. Und hast du denn auch schon selber eine Healing-Reise mitgemacht?
Healing-Reise nicht. Das Retreat allerdings bei Thomas Bach habe ich mir jetzt im November letztes Jahr gegönnt.
Cool.
Dadurch hatte ich nochmal einen riesen Aufschwung. Und das war auch so der Impuls. Ich habe jetzt lange wieder gegeben. Ich merke, aber ich darf auch immer wieder auf mich schauen und auch bei mir gibt es noch Sachen zum Verarbeiten und zum Heilen. Und das Retreat ging 5 Tage. Ich bin so beflügelt nach Hause. Es waren viele Aha-Momente da. Healing-Reise kann ich auch, glaube ich, jedem empfehlen. Es ist ja wie unsere Sisterhood, die wir machen, in groß. Und alle, die da drin schon waren, sagen, hey. Und es schwingt auch so lang nach. Also es ist nichts, wo man sagt, da war ich jetzt mal für eine Woche. Ja, nächste Woche erinnere ich mich nicht. Meistens bleiben da Kontakte fürs Leben. Man tauscht sich noch weiter aus und man kann es auch im Nachgang noch mittragen über das Leben und die ganzen Baustellen und Auf und Abs, die einfach trotzdem dazugehören.
Ja.
Und ich fand den Retreat super, weil der halt sehr intensiv war und da war wirklich nochmal komplett viel für die Seele. Auch so, was die Meinung ist, was ist Krebs? Krebs sagt man ja dann, dass der Arzt sagt, ja, hier schauen Sie mal, das ist eine Raumforderung. Und der Coach hat gesagt, der Körper macht immer das, was du brauchst. Und wenn du dir nicht deinen Raum nimmst, dann kommt eben der Krebs und sagt, so, dann nehme ich den.
Richtig.
Den Satz, ich habe das Wort Raumforderung in meiner Ausbildung und überall immer gelesen, aber ich habe nie mir Gedanken darüber gemacht, dass das so im Zusammenhang stehen könnte. Und der Satz war für mich so logisch, so, ja, warte mal, wo ich jetzt das zweite Mal krank geworden bin, ich habe halt null mir Raum genommen. Sowohl nicht zum Erholen, zum Sachen, die mir Spaß machen, als auch dieses zum Selbstverwirklichen.
Ja,
und das ist gerade so mein Thema. Ja.
Ach, wie schön. Mega, mega, mega schön. Ja, total schön. Lass uns doch noch ein bisschen über das Thema, das hatte ich mir extra auch hier aufgeschrieben, Fatigue, Depression und Erwerbsminderungsrente. Magst du da noch ein bisschen drüber sprechen?
Sehr gerne. Also ich habe tatsächlich, Ersttherapie war bei mir, ich sage jetzt mal der Klassiker, nach dem Ganzen noch ein bisschen zu Hause, dann in die Wiedereingliederung und wieder Vollzeit rein. Und beim zweiten Mal war es eben nicht so. Ich bin wirklich in eine totale Erschöpfung gefallen. Also mein Körper und auch, ich glaube, Geist und Seele haben alle diesmal viel länger gebraucht und es war gut so. Und ich bin parallel während der Krebsdiagnose, kurz danach, glaube ich, auch dann von mir aus gleich zu einem Psychotherapeuten gegangen, weil ich wusste, es gibt nicht nur das Thema Krebs, sondern bei mir ist einfach auch viel, Stichwort Kindheit, Stichwort andere Traumata. Und ich möchte einfach im Großen und Ganzen jetzt anfangen zu heilen. Und der hat dann auch zu mir eben gesagt, ja, also es wurde dann Depression eben bei mir festgestellt, zusammen mit dem Fatigue, diese Erschöpfung. Und das ist ja ineinander quasi verzahnend. Meine Erschöpfung heißt ja, sie können jetzt nicht so den Sport und so weiter machen, um gegen die Depression zu arbeiten, ist aber zum Beispiel Bewegung und Sport ganz gut. Und für mich war das ganz schlimm, weil ich nicht mehr diese Mitte finden konnte. Ich habe mich so machtlos gefühlt. Und dann war es tatsächlich so, ich habe auch das Krankengeld komplett ausgeschöpft, bin dann ins Arbeitslosengeld schon gefallen und habe mich aber nicht wieder reinzwingen lassen, sondern habe auf mich gehört, auf meinen Körper, auf alles und habe gesagt, ich kann noch nicht. Ich habe mir wirklich diesmal sehr die Zeit genommen, um die Verarbeitung zu gehen und auch aus dieser Erschöpfung Stück für Stück. Man hat gute Tage, aber ich hatte einfach überwiegend schlechte Tage, wo nichts ging, wo auch schon ein Aufstehen, sich fertig machen zu viel war. Und dann den Fehler machen und wieder ins Berufsleben sich reinzustürzen, war für mich klar, geht nicht.
Ja, verstehe, ja.
Ja, und das war dann der härteste Weg eigentlich, weil natürlich kommt dann irgendwann so, ja, Krankengeld endet, jetzt müssen Sie Arbeitslosengeld beantragen. Und dann kommt so ein Druck auf schon, weil die Gesellschaft will ja natürlich, dass man wieder funktioniert, dass man wieder in das System reingeht. Und ich, ist egal, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Habe mich dann auch beim Arbeitslosenamt dann gemeldet. Das war ein komisches Gefühl, in der Schlange zu stehen, weil ich war ja nicht arbeitslos, sondern es war einfach noch die Krankheit.
Ja, klar.
Und ja, und hoffentlich kriegst du das Geld. Im Nachgang, es war das Beste, was ich habe machen können. Und ich habe auch das Arbeitslosengeld komplett ausgeschöpft. Das war noch mein Jahr. Also ich war insgesamt 2,5 Jahre zu Hause tatsächlich.
Wow.
Und dann kam der Kampf, dann hat man mich auf Rehas geschickt. Und ja, die kann ja wieder. So, dann die erste Reha, die ist wieder voll erwerbsfähig in der Entlassbericht. Und ich dachte mir, schön, dass die das sagen. Ich hatte da so auch die Wut. Die wissen nicht, wie es mir geht, was wirklich, es geht nicht, geschweige denn Vollzeit. Ja, und habe dann einfach auch das mich nicht beeindrucken lassen, habe mit meinen Ärzten gesprochen, habe gesagt, ich kann noch nicht. Bin dann weiter in der Krankmeldung geblieben und dann wurde ich ein zweites Mal vom Arbeitsamt eben zur Reha geschickt und dann ging es darum zu prüfen, eventuell Thema Erwerbsminderung.
Mhm.
Erwerbsminderung gibt es eigentlich 2 Stufen. Es gibt eine volle, wo ich 0 bis unter 3 Stunden nur noch arbeitsfähig wäre auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder drüber hinaus, das ist jetzt das, was ich letztendlich bekommen habe, 3 bis unter 6 Stunden. Und es hat mir in dem Moment so viel Kraft gekostet, mir diesen Weg zu erkämpfen. Und es gab auch im Umfeld viel, der kriegst du doch nicht, andere kriegen es auch nicht. Und jetzt hab dich nicht so, geh doch wieder arbeiten. Es war tatsächlich so, dass es kein, ich hätte wieder gewollt, ich konnte nicht. Also das ist ein Riesenunterschied.
Natürlich, verstehe ich, klar.
Und hab dann drauf beharrt. Und die zweite Reha hat mich dann zum Glück auch das gesehen, haben mich dann mit teilgemindert entlassen. Dann habe ich noch ein paar Monate warten müssen, sämtlichen Papierkram. Also du musst deine Lebensgeschichte in 8-facher Ausführung allen möglichen schreiben.
Ja, ja, ja.
Und dann kam, ich glaube sogar heute genau vor einem Jahr, der Bescheid. Das war nämlich mein Geburtstagsgeschenk und ich habe morgen Geburtstag.
Ach, guck mal.
In dem Briefkasten hat der Postbote an meinem Geburtstag letztes Jahr das dann reingeschmissen und da stand wortwörtlich, ich muss nur noch die 3 bis unter 6 bekommen, daher auch finanziell einen Teil durch die Rente und wusste, damit kann ich Teilzeit wieder in meinen Job Stück für Stück zurück, auch mit erstmal wieder Eingliederung. Aber ich hatte nicht mehr diesen Druck, diese 8 Stunden, weil ich wusste, wenn das kommt, breche ich weg, dann ist meine Gesundheit wieder komplett.
Ja.
Und man kämpft ja so schon oft noch im Alltag und schafft manchmal gar nichts. Und Konzentration ist halt noch bei mir wirklich Thema Fatigue. Also das ist dann letztendlich festgestellt worden. Dadurch habe ich viel Probleme, wenn höherer Stress ansteht und mit der Konzentration. Und meine Batterie, würde ich einfach beschreiben, hat nur 50% am Anfang des Tages im Vergleich zu anderen, die 100% haben. Ich muss mit den 50% mittlerweile lernen, umzugehen. Und das ist auch nicht leicht. Man muss immer wieder sich setzen, Nein sagen, auch im Umfeld sagen, ich kann nicht, ich sehe auch gesund aus, aber ich weiß, wenn ich jetzt heute noch das und das mache, liege ich die nächsten 2 Tage platt und kann gar nichts mehr. Und das musste ich erstmal annehmen, tatsächlich auch. Also es war mit das Schwerste zu akzeptieren. Und es ist nun mal, ich bin gemindert, es ist noch eine Erkrankung da, das kann sich bessern, es bessert sich auch, aber ich habe das alles nicht umsonst. Ich bin so stolz, dass ich das durchgezogen habe und auch mich nicht bedrängen habe lassen, weil es das Beste war für mich und meine Gesundheit und auch jetzt mal eine gute Verarbeitung hinzubekommen.
Wie lange gilt die Erwerbsminderungsrente? Ist sie erstmal unbefristet oder gilt das immer für so einen bestimmten Zeitraum?
Also in der Regel, desto jünger man ist, kriegt man sie eigentlich immer erstmal befristet, sowohl die Voll- als auch die Teilerwerbsminderung. Und meine wurde jetzt für 2 Jahre erstmal befristet, genau, und heißt 26 läuft die dann aus und dann wird wieder geguckt. Die Möglichkeit gäbe es dann, dass es verlängert werden kann durch ein Antragsverfahren, wo dann auch die Ärzte entsprechend wieder mit befragt werden. Die Rentenversicherung kann einen jederzeit wieder auf Reha schicken mit dem Grund, na, da wird man ja dann gesund. Wir alle wissen, in 3 Wochen gibt es da keine Meisterheiler. Aber natürlich drängt das System und ich spüre es auch. Und auch da vertraue ich aber mittlerweile und sage, mein Weg ist jetzt gemacht. Ob ich jetzt die Rente dann weiterbekomme oder nicht. Ich weiß aber, wo ich meine Bremse ziehe, auf was ich achte. Und ich weiß auch heute schon, dass ich keine volle 8 Stunden mehr reingehen werde. Es gibt andere Möglichkeiten. Weil es einfach vorliegt. Ich bin immer noch bei der Krankenkasse. Auch das ein Thema ist, es ist doch nicht so leicht. Ich bin auch noch im gleichen Bereich, also noch Krankenhausbereich, habe aber die Teamleitung abgegeben. Da bin ich auch schon zurückgegangen, dass ich einfach nicht mehr die Verantwortung noch für andere habe, sondern mehr wieder Luft habe für meine Baustellen, mein Leben. Das war, glaube ich, schon mit der wichtigste Schritt.
Ja, danke da auch auf jeden Fall fürs Teilen, dass du das eben auch mit anderen Menschen teilst. Es ist unglaublich wertvoll. Ich wollte gerne noch auf ein Thema eingehen. Da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen. Wenn du darüber nicht erzählen möchtest, ist das auch völlig in Ordnung. Wie sieht es denn aus mit Kinderwunsch? Gab es da auch mal so, wahrscheinlich habt ihr schon drüber nachgedacht oder du, aber magst du uns da ein bisschen drüber erzählen, wie das bei dir war?
Also Kinderwunsch war bei meiner Erstdiagnose mit 27 eigentlich noch gar kein Thema. Da war wieder das Gefühl da, ich habe jetzt dann, ich weiß, in 2 Jahren bin ich Kinder. Manche hatten das da schon in dem Alter, ich nicht. Ich war allerdings dann in diesem, ja, lasse ich Eierstocksgewebe einfrieren, fällt es ja dann doch. Und durch die Chemo kann ja das doch sehr kaputt sein.
Ja, klar.
Habe dann damals Eierstocksgewebe einfrieren lassen. Und das musste man zu der Zeit noch alles selber zahlen. Auch, dass da das eingefroren liegt, hat mich gekostet. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber es waren Kosten jährlich. Und dann kam irgendwann der Tag, wo meine Frauenärztin, die hat immer gesagt, oh, das sieht so toll aus und ihre Eierstöcke und die schreien förmlich, dachte ich mir, okay, ich habe jetzt eigentlich immer noch nicht den Kindergedanken, aber wusste dann damals, ich werde das Gewebe nicht mehr aufheben. Wenn doch irgendwann der Kinderwunsch kommen würde, wollte ich es auf die natürliche Art und Weise versuchen. Wenn es klappt, ja, wenn nicht, nicht. Aber mir war klar, das Gewebe brauche ich nicht mehr. Ich vertraue auf mich und meinen Körper.
Wow.
Und dann war es aber tatsächlich so, dass auch im Laufe der Genesung und auch nach den 5 Jahren und ich bin wieder frei und alles und mit der neuen Partnerschaft bei mir nie das Thema Kinderwunsch aufkam. Also ich bin jetzt morgen 38. Ich muss mich mit dem Thema jetzt langfristig und viel beschäftigen, da meine Eierstöcke jetzt demnächst noch entfernt werden müssen. Und ich weiß aber, ich habe damals zu meinem jetzigen Partner gesagt, Kinderwunsch ist bei mir jetzt eher nicht ausgeprägt und ich glaube auch durch die Krankheit und auch durch das Wissen von dem Gendefekt schwingt ein bisschen immer mit, will ich Kinder? Ich weiß, es tun viele. Meine Ärztin sagt auch, sie hätten die Möglichkeiten. Ich habe aber dann für mich beschlossen, nein. Also Kinderwunsch ist bei mir definitiv nicht da. Und das Schöne ist auch, ich habe einen Partner, der das eins zu eins sieht und lebt, dass auch da kein Konflikt da ist. Und wir haben auch ganz, ganz am Anfang von der Beziehung schon über das Thema gesprochen, weil ich es sehr wichtig finde, weil doch das Ziel ist, da kann so viel passieren und das kann einfach die besten Beziehungen auseinanderbringen. Und ich bin mit dem Thema Kinderwunsch im Retreat, wo ich vorhin erzählt habe, nochmal konfrontiert worden.
Okay.
Da hat eine in dem Kreis eben erzählt von ihrem, dass sie auch immer dachte, sie hat keinen Kinderwunsch. Und nachdem sie ihre OPs und so weiter hatte, kam jetzt vor kurzem diese Emotion hoch und das Gefühl und es kam der Aha-Moment und sie hat geteilt, sie will Kinder und wollte und kann jetzt nicht mehr.
Oh.
Und das war so emotional und das ist auch bei mir viel passiert, weil ich mir gedacht habe, so Gott, was passiert? Also ich habe noch gemerkt, das Thema arbeitet und ich unterschwellig denke ich die ganze Zeit drüber nach, auch bis zu der OP. Da habe ich noch die Möglichkeit danach nicht mehr, ne?
Ja, klar. Und
trotzdem.
Ja.
Und habe dann mich so, man wird ja auch trotzdem ein bisschen so vom Umfeld immer wieder mit dem Thema doch konfrontiert. Das ist eh so ein...
Ja, klar, ist so.
Ist so, in dem Retreat dann nochmal reingeführt und habe mir gedacht so, nee, lass dich auch da jetzt nicht beirren. Ich bin klar mit meinem Gedanken, mit meiner Entscheidung.
Mhm.
Ich wusste damals dann schon, ich wusste immer, nein, Hund, ja, das habe ich mir jetzt erfüllt.
Mhm.
Und ich habe auch in dem Retreat erzählt bekommen, es ist wichtig, dass wir Liebe weitergeben, dass wir diese gefüllte Mutterliebe, die wir erhalten, haben und ich gebe sie weiter, so will das das Universum, entweder an meine Kinder, es kann aber auch an andere Sachen, andere Menschen, Stichwort Mentoren, Lebensheldin, an meinen Hund oder an irgendwelche anderen ehrenamtlichen, wohltätigen Zwecke. Und ich habe ganz viel Liebe, die nach außen gehen darf und bin aber auch fein damit, dass es halt einfach nicht durch Weitergabe an die mein eigene Kinder sein wird. Und aber auch, dass ich da nochmal klar geworden bin. Es gibt da eine lustige Szene, an die ich immer wieder denke. Bei uns im Kindergarten hat man immer Mutter, Vater, Kind zu der Zeit gespielt. Es waren so Rollenspiele. Die eine war die Mama, ein anderes Kind. Und ich wollte zu der Zeit nie so eine Rolle spielen, sondern ich so, ich bin der Hund.
Süß.
Also von daher glaube ich mittlerweile ganz fest, dass auch das nie da war. Aber es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, gerade so, wenn die OP näher rückt und alle Ärztinnen immer, ja, sie könnten doch jetzt und machen sie doch. Und ich stehe eher da und denke mir, nee, ich möchte nicht. Und auf der anderen Seite stehe ich im Zwiespalt, weil ich kenne viele Frauen, die wünschen sich nichts Sehnlicheres und bei denen klappt es einfach nicht oder die können auch nicht mehr. Und ja, das ist so ein Zwiespalt, aber auch da gucke ich auf mich, wie es sich für mich richtig und gut anfühlt und bin auch da dankbar, dass ich im Retreat eigentlich diesen klaren Aha-Effekt nochmal bekommen habe.
Wow. Liebe Steffi, wir kommen so langsam auch zum Ende des Interviews. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne mit uns teilen möchtest?
Also was ich eigentlich teilen möchte, ist einfach nur eine klare Botschaft an alle da draußen, unabhängig in welchem Status, unabhängig ob es jemand ist, der selber gerade die Therapie durchmacht oder die Diagnose bekommen hat oder Angehörige. Das Wichtigste ist, man ist nicht alleine. Man hat viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen, sich zu äußern und auch mit Gleichgesinnten austauschen. Das hat mir persönlich viel geholfen und ich glaube vielen. Es gibt verschiedene Vereine, Internetseiten, es gibt tolle Podcasts, die man hören kann. Und meine eigentliche Botschaft fürs Leben, das Leben ist manchmal einfach trotzdem nicht ernst zu nehmen. Es ist ein Spiel, wir kommen hier niemals lebend raus. Meine Botschaft: Jeder da draußen ist gut und einzigartig und das darf ja auch sein und fühlen, unabhängig von dem, was noch an Glaubenssätzen mit einem mitgetragen sind. Sollte jeder sich mal den Moment nehmen, innehören, wer bin ich, was macht mich aus? Und ich muss mich nicht verstecken und es ist meine Botschaft, jeder soll so sein, wie er ist. Und dann können wir da draußen in der Welt noch etwas Wunderbares erreichen.
Ach, wie schön. Wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich habe aber trotzdem noch eine kurze Frage, bevor wir das Interview beenden. Und zwar, warum heißt du auf Instagram Arschtanzhäschen? Wollte ich schon immer mal fragen.
Sehr gerne. Oh, der Name ist irgendwann entstanden. Ich hatte am Anfang BRCA1, Steffi, Brustkrebs, irgendwas. Und dann kam so dieses, ich möchte den Namen schon mal weg haben. Ich möchte ja weg von dem Krebs hin zu mehr.
Verstehe
Und
ich.
Arschtanzhäschen ist ein Spitzname, der aus meiner Ausbildung entstanden ist. Da habe ich mit einem Kollegen mich ausgetauscht und der hat, ich wollte dieses Wort Anstandshase sagen und habe mich verhaspelt und dann sagt er, Arschtanzhäschen, Moment, du bist klein, frech, du tanzt immer, sobald Musik läuft. Ich nenne dich aber jetzt Arschtanzhäschen.
Süß.
Und irgendwie ist das einfach so ein Begriff, der tatsächlich zu mir passt. Und ich habe den auch deswegen wieder gewählt, auch als Insta-Name, weil ich das so als Botschaft für mich setzen wollte. Ich will wieder diese glückliche, lebensfrohe, freie Arschtanzhase sein und die Tänze raushauen. Und deswegen, der ist mir irgendwie geblieben. Mal schauen, ob es nochmal irgendwann eine Veränderung gibt. Aber aktuell fühle ich ihn noch und ja, macht das so eigentlich schon richtig eine Marke mittlerweile draus. Du bist doch das Arschtanzhäschen. Ja, irgendwie, es passt. Und von daher war das für mich der Moment zu sagen, ja, den nehme ich doch jetzt mal als Profilname.
Ach, wie schön. Liebe Steffi, ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich danke dir für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast, auch in sehr, sehr sensible Bereiche, vor allem auch für dich rein. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und du darfst jetzt gerne noch einen Satz sagen an die Community. Ich weiß, du hast schon ganz, ganz viel gesagt, aber vielleicht fällt dir ja noch irgendetwas ein, was du gerne teilen möchtest, was du gerne mitgeben möchtest. Kannst ja auch noch Werbung machen von Herzen, dann tu das gerne. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Mach genauso weiter. Ich finde deinen Namen richtig, richtig cool, Arschtanzhäschen. Also tanz dir die Seele aus dem Leib und sei frech, wild und wunderbar, wie Pippi Langstrumpf unter anderem auch immer so sagt und nicht sei nicht wie Annika. Und
Genau.
in diesem Sinne, mach's gut und ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind. Ich bin raus und ciao.
Dankeschön. Tschüss. Ja,
Ihr
mein
Lieben.
letzter Satz ist einfach an alle da draußen. Ihr seid wunderbar, ihr seid einzigartig und geht mit Liebe in die Welt raus.
So schön. Tausend, tausend Dank. Jetzt habe ich die Steffi auch noch unterbrochen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ihr wundervollen Zuhörer da draußen, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja, schaut gerne mal bei Steffi vorbei, bei Arschtanzhäschen. Der Name ist schon Programm, würde ich mal behaupten. Wir haben über so viele Bereiche gesprochen, über ihre Brustkrebsdiagnose 2014, 2021. Sehr, sehr jung an Brustkrebs erkrankt, mit knapp 27 Jahren. 2021 mitten in Corona kam dann das Gen BRCA1 dazu. Steffi hat sich so einem extremen Stresspensum ausgesetzt, dadurch, dass sie eben für eine Versicherung arbeitet. Und jeder von uns kann uns vorstellen, was da damals los war für 2021. Ich habe es eben schon gesagt, es musste eine Diagnose kommen, ob es jetzt eine Krebsdiagnose ist oder eben auch letztendlich irgendeine andere Diagnose. Stress ist ein riesengroßer Faktor zum Thema, eine Erkrankung zu bekommen. Auch da achte unbedingt auf dich und nimm dir deine Me-Time unter anderem auf. Wir haben über das Thema Lebensheldin gesprochen. Ich bin eine absolute, ja, ich liebe Lebensheldin von Anfang an, seit 2018, seitdem ich dabei sein darf. Und wenn du Lebensheldin noch nicht kennst, dann schau gerne vorbei, wenn du Lust hast, Mentorin zu werden, in der Sisterhood einzutreten, dann schreib gerne Steffi oder melde dich direkt auch bei Lebensheldin. Ich glaube, es werden immer Mentorinnen gesucht, dass du eben auch ganz, ganz viel weitergeben kannst, vor allem auch. Wir haben über das Thema Depressionen gesprochen, Erwerbsminderungsrente, über das Thema Kinderwunsch vor allem auch und über so, so viel mehr. Du kannst so viel mitnehmen aus diesem Interview und ich wünsche dir von Herzen, dass du eben ja nur einen Satz daraus dann eben auch mitnehmen kannst oder eben auch mehrere Sätze und dass du es vor allem aber auch in die Umsetzung kommst. Denn es ist so, wie sie sagt, wie eben auch die liebe Steffi sagt, das Leben ist so, so schön hier und wir sollten auf jeden Fall auch dankbar sein. Und wir sollten auch dankbar für bestimmte Aufrufe sein, so wie Weckrufe, wie jetzt eben eine Krebsdiagnose sein. behalten kann oder eben auch jegliche andere Diagnose. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Nicht vergessen, gerne den Podcast Krebs als zweite Chance zu abonnieren. Teil ihn gerne mit der Welt, mit deinen Freunden, sodass der Podcast natürlich auch immer größer wird, sodass wir noch viel, viel mehr Menschen erreichen, denn wir brauchen diese Mutmachergeschichten, wir brauchen diese Hoffnung, wir brauchen diese Kraft. Und wenn du Lust hast, dann schau auch gerne bei der lieben Franziska vorbei. Sie hat einen ganz, ganz tollen Podcast, Lebe selbstvoll. Also schau auch hier sehr, sehr gerne vor, sehr gerne auch bei ihr vorbei. Ich habe immer alles in den Shownotes verlinkt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast hier, meine nächste Woche, wenn ich hier wieder sitzen habe. Bleib wie immer gesund, genieß das Leben. Ich bin raus und ciao.